diesem Podcast geht es um die Seelenentwicklung des Kindes und darum, wie wir als Eltern unsere Kinder bestmöglich auf ihrem Weg emotional verstehen, begleiten und führen können. Bist du bereit, ein Parental Leader zu sein? Hallo und herzlich willkommen zur Serie der Seelenentwicklung unserer Kinder. Heute in dieser Mini-Biografiearbeit, da kannst du hier automatisch noch einmal diese Etappen noch einmal nachvollziehen. Indem du das hier hörst, treten dir diese beiden Punkte, die ich gleich aufführen werde, vielleicht wieder in Erinnerung. Zwei wichtige Wendepunkte haben wir alle erlebt und erleben alle Kinder im Alter zum 9. bzw. 10. Lebensjahr. In dieser Zeitspanne erleben Kinder ein ganz besonderes Ereignis, sage ich jetzt mal so. Und zwar waren sie vorher noch in einem Gefühl der Einheit mit der Welt. Sie haben sich als in der Welt drin stehend erlebt, quasi verwoben mit allem, was sie umgibt. Und jetzt, eben in diesem Rubikon vom 9., 10. Lebensjahr, beginnen Kinder sich aus dem Einheitserleben mit der Welt heraus zu separieren. Und das ist vielleicht so als Bild, als ob sie aus so einer Art Verwebung mit der Welt, als ob sich diese Fäden auflösen und sie gewinnen eine Art neues Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein als ein eigenständigeres Ich-Wesen. Zwar ist das Ich-Erleben schon in der frühen Kindheit da, so im 3. Lebensjahr fangen an, Kinder instinktiv sich als Ich wahrzunehmen und zu bezeichnen. Doch jetzt in diesem Rubikon passiert noch einmal ein tieferes Erleben, eine Art Schlüpfen aus dem Ei, wenn du so möchtest. Und das kann sich für einige Kinder schmerzhaft anfühlen. Es ist eine Art Trennungserlebnis. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie gestern noch war. Sie erleben sich auf einmal anders, vielleicht allein, getrennt von allem. Lass mich das noch weiter ausführen. Das ist den allermeisten Menschen gar nicht bewusst, dass das Kind sich vor dem 9. Lebensjahr gar nicht so als ein Ich von seiner Umgebung unterscheiden weiß. Ja, aus einem Instinkt heraus spricht es ja von sich als Ich. Aber in Wahrheit erlebt es sich in der ganzen Welt drinnen. Es fühlt sich mit der ganzen Welt verwandt. Und erst im 9. Lebensjahr lernt das Kind, sich von der Umgebung zu unterscheiden. Also es findet hier eine erlebte Unterscheidung statt. Nicht ich in der Welt, sondern ich und die Welt. Und in dieser Zeit erlebt das Kind etwas sehr Bedeutsames. Und das müssen wir als Eltern und auch die Lehrkräfte, die ja als autoritäre Vorbilder und auch Vertrauensmenschen im Leben der Kinder eine wesentliche Rolle spielen, das müssen wir wissen und das müssen wir bemerken können. Denn jetzt zeigt sich ganz instinktiv beim Kind eine Empfindung, die vieles zu hinterfragen beginnt. Es fragt sich so intuitiv oder unbewusst, fragt es sich, ich habe das von meinen Eltern oder von dem und dem Lehrer. Und woher haben die das? Ja, was steht dahinter? Was steht hinter dem Ganzen? Also das Kind fängt an, alles ein bisschen größer zu betrachten und hinter bestimmte Dinge blicken zu wollen oder zu können auf einmal. Das ist die Krise des autoritativen Prozesses oder Prinzips. Auf einmal wackelt die als sicher und haltgebend wahrnehmende Person. Auf einmal wackelt sie auf ihrem Podest. Sie wird auch getestet vom Kind. Sie wird hinterfragt. Und das, was vorher eben so haltgebend war an diesem autoritativen Prinzip, an diesem Menschen, das wird plötzlich ganz weich. Ja, und der Halt, diese Sicherheit, die Orientierung, die löst sich ein Stück weit in der inneren Welt des Kindes auf. Und das Kind sucht neuen Halt. Jetzt kann hier Verhaltensauffälligkeiten auftreten. Eben aus dieser Orientierungslosigkeit heraus kann es sein, dass das Kind eben aufmüpfig wird oder sich seine Not, die innere Not, die es jetzt in diesem Übergang oder dieser Entwicklungsphase erlebt, kann es eine Not erleben, die sich jetzt in der einen oder anderen Verhaltensauffälligkeit äußern kann. Und jetzt ist es so wichtig, die Seelenwelt des Kindes mit Herzlichkeit zu durchtränken und diesen Entwicklungsschritt ganz achtsam und behutsam zu begleiten. Wenn Kinder hier ins Wanken gebracht werden von uns Erwachsenen, dann verlieren sie den Glauben an das Gute im Menschen und damit auch ihre innere Sicherheit wird dadurch ins Wanken gebracht, die eine sehr, sehr prägende Auswirkung hat. Ne? Prägung ist immer, kannst du dir vorstellen, es wird etwas eingeprägt, wie eine Münze wird eingeprägt und das ist natürlich dauerhaft. Es hat eine gewisse Beständigkeit. Eine Prägung ist immer etwas sehr Beständiges und lässt sich nicht so einfach löschen oder auslöschen oder verändern. Deshalb ist es so wichtig, diese Phasen achtsam wahrnehmen zu können, überhaupt darüber Bescheid zu wissen, um das Kind sehen zu können in dieser Not, in dieser Trennung von der inneren Welt, die es vorher noch als sicher erlebt hat und plötzlich daneben steht. Das, was vorher eben als haltgebend empfunden wurde, ist jetzt weich, hat sich etwas verflüssigt, wenn du so möchtest. Und es zeigt sich zumeist so, dass ein Kind mit einer inneren Not an eine Lehrkraft, eben an seinen autoritative Lieblingsmenschen, an seinen Leader, eben herantritt, an sein Vorbild. Wenn so einer vorhanden ist, es tritt an diesen Menschen heran und äußert eine Not, adressiert seine Not an diesen Menschen. Und hier ist es jetzt wichtig, dass das, was das Kind gerade adressiert, meistens nicht das Ursprüngliche ist, was da tatsächlich dahinter vorliegt. Das Kind testet unbewusst quasi diesen Menschen. Es hat eine Not, aber es bringt etwas anderes nach außen auf die Verhaltensebene, als tatsächlich vorliegt. Und wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, die Not des Kindes zu sehen hinter dem, was uns gezeigt wird, dann verlieren wir quasi die Gunst des Kindes als die natürliche Autorität. Der Lehrer oder die Person, an die sich das Kind jetzt wendet, muss die Not des Kindes hier in die richtigen Worte kleiden können. Es muss also wirklich achtsam und präsent im Moment sein, wenn das Kind an den Menschen herantritt, an uns oder das kann ein Lehrer sein, ein Pädagoge, whatever, whoever. Vorbilder werden auf jeden Fall in diesem Rubikon hier sehr kritisch auf den Prüfstand gestellt und müssen beweisen, dass sie des Vorbildes noch standhalten können. Sie werden getestet in ihrem Gutsein als Mensch. Und das kann natürlich mit intensivem oder heftigem Verhalten auf die Probe gestellt werden. Die Beziehungen ändern sich auch in dieser Zeit. Freundschaften können sich auflösen. Es können größere oder kleinere Krisen durchlaufen werden. Das ist das, was auch viele als Vorpubertät bezeichnen. Das ist dieser Rubikon, das ist diese Seelenentwicklungsphase, die das Kind hier macht, in der dieses tiefes sich Selbstbewusstsein neben der Welt stehend, zwar noch in der Welt, aber sich als nicht mehr so verbunden mit dieser zu fühlen. Das kann teilweise in Krisen übergehen, in größere Krisen. Und als Eltern dürfen wir hier, wie gesagt, sehr feinfühlig und achtsam unsere Kinder begleiten. Wir dürfen sie empfangen als sich selbst bewusst werdende Menschen. Diese Zeit ist wirklich eine sehr vulnerable Zeit, eine sehr prägende Zeit. Und sie ist teilweise auch sehr subtil. Also sie ist nicht so augenfällig wie zum Beispiel die Autonomieentwicklung im Alter von 2 bis 4 Jahren, die die Kinder durchlaufen. Die ist ja total offensichtlich. Und dieser Dreh- und Wendepunkt im Leben des Kindes ist sehr subtil und nicht so offensichtlich. Deswegen findet er auch in der allermeisten Literatur, die ich bisher kenne, keinerlei Beachtung. Kinder prüfen Erwachsene mit ihrem Verhalten und schauen, wie sie wohl reagieren. Leben sie auch das, was sie wirklich vorgeben zu sein? Sind sie echt? Sind sie ehrlich? Kann ich mich wirklich auf sie verlassen? Meinen sie, was sie sagen? Sagen sie auch, was sie meinen? Und das wird mit kreativen Mitteln eben unter Probe gestellt. Also zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr fängt das Kind an, sich von seiner Umgebung zu unterscheiden. Der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt tritt jetzt erst auf. Und jetzt erst können wir damit beginnen, von Außerdingen zu sprechen. Während wir vorher von den Außendingen so gesprochen haben, als seien sie eine Verlängerung des Körpers des Kindes. Die Außenwelt ist vorher wie eine Fortsetzung des kindlichen Wesens. So erlebt es sich. Und jetzt auf einmal gibt es ein Außen und ein Innen. Es ist eine subtile Veränderung und kann wirklich durch aufmerksame Beobachtung wahrgenommen werden, dass eine Veränderung mit dem Kind in dieser Zeit vor sich geht. Das Selbstbewusstsein des Kindes wächst. Wir merken es oft daran, dass Kinder viel verständiger werden, vor allem für innere psychische Vorgänge, also für das innere Seelenerleben. Da, wo vorher du vielleicht an dein Kind nicht hindringen konntest, das ist jetzt. Es ändert sich, die Beziehung ändert sich, das Verständige des Kindes ändert sich. Es ist viel mehr Verständnis da für einige Aspekte, für die es vorher einfach nicht zugänglich sein konnte. Das ist das erste Rubikon um das 9. Lebensjahr herum. Das nächste Rubikon ist das 12. Lebensjahr. 12 ist auch so eine Zahl, in der Harry Potter in die Magierschule aufgenommen wird, denn auch hier findet ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt statt. Ein ganz wichtiger Punkt. Nämlich der astralische Leib, der erst um die Geschlechtsreife, also um das 14. Lebensjahr geboren wird, der durchkraftet in diesem Zeitraum schon mal den ätherischen Leib und macht sich bemerkbar. Das ist auch die Art der Vorpubertät. Also es geht auch mit hormonellen Erscheinungen einher. Es verändert sich. Das Kind ist hier nicht mehr ganz Kind, aber es ist auch noch kein Jugendlicher. Es ist so eine Zwischenzeit, eine Art Vorwehen oder Senkwehen, wenn wir beim Bild der Geburt bleiben wollen. Jetzt erst ist auch das Kind in der Lage, geschichtliche Zusammenhänge zu verstehen. Ja, vorher war das alles in Form von Geschichten erzählen. Das Kind konnte zwar vorher schon die Geschichten zwar fassen, aber die Zusammenhänge, die wird es vor dem 12. Lebensjahr noch nicht fassen können. Erst jetzt beginnt hier auch wieder ein Reifungsprozess statt, in dem sich die Auffassungswelt des Kindes völlig verändert. Also auch da, das innere Erleben wird völlig auf den Kopf gestellt. Das ist, als ob ein Farbenblinder auf einmal Farben sehen könnte. Es ist intensiv für das Erleben des Kindes. Die Welt, die so bekannt war, ändert sich erneut. Ja, und auch hier, jetzt können wir auch anfangen, die Naturgesetze mit dem Kind zusammen zu erfassen. Jetzt können diese gelehrt werden. Ab jetzt kann Naturwissenschaft gelehrt werden. Vorher ist das alles nur ein Kräftezehren. Und echtes Verstehen findet jetzt auch statt, was nicht nur den Intellekt erfasst, sondern auch das Gefühl und die Willenskräfte werden damit einbezogen. Und da muss man nämlich aufpassen, denn wenn wir zu früh eben an diesen Intellekt appellieren, also vor dem 12. Lebensjahr, alles, was wir ans Kind, an den kindlichen Intellekt adressieren, das verdirbt nach Rudolf Steiner die Natur des Kindes für das ganze Leben. Er schreibt, der Mensch wird dann für das Leben ungeeignet. Ich finde diesen Satz gewaltig und Bedeutet das, wenn falscher Unterricht, also der diese Entwicklungsvorgänge eben nicht berücksichtigt, verdirbt nach Steiner für das ganze Leben den Menschen und macht ihn eben unbrauchbar oder ungeeignet? Das sind schon gewaltige Aussagen. Und nehmen wir uns einen Moment Zeit, um uns mal diese gewaltigen Konsequenzen, die damit auch verbunden sind, einmal nachzuspüren. Was bedeutet das für uns als Menschheit, für unsere Kinder? Und wie können wir uns das vorstellen, für das Leben ungeeignet zu sein? Und wenn wir uns jetzt einmal die Tatsachen anschauen, die eventuell für die Worte Steiners sprechen könnten, dass die Zahl der Frühpensionierung oder Frühberentungen ständig steigt und dass es mittlerweile auch immer mehr junge Menschen gibt, die Anfang der 30er Jahre schon völlig ausgebrannt sind, ohne vorher wirklich so richtig gearbeitet zu haben, dann könnten das vielleicht Tatsachen sein, die diese Aussage Steiners hier untermauern. Es gäbe sicherlich auch einige andere Faktoren, die das die dem zustimmen könnten. Doch darauf möchte ich jetzt gar nicht so tief mehr eingehen. Viel wichtiger ist, dass wir als Eltern unsere Kinder in diesen Zeiten gut wahrnehmen können, dass wir die Nöte des Kindes, die damit auch verbunden sind, feinfühlig und achtsam begleiten können. Und wieder lade ich dich ein, diese Zeit, deine Zeit zwischen 9 und 12 Jahren nachzuerleben, sie herzuholen. Wie hast du diese Zeit erlebt? Den Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule? Welche Autoritätsmenschen oder Vorbilder in deinem Umfeld gab es und wie hast du sie erlebt? Erinnerst du dich daran, wie du diese Menschen hinterfragt hast? Welche Fragen haben dich damals unbewusst umgetrieben und bewegt? Erinnerst du dich an diese Zeit, als du deiner selbst so viel mehr bewusst wurdest? Wie hast du das erlebt? Konntest du eine Art Trennung wahrnehmen? Eine Art Trennungsschmerz vielleicht auch? Wie stand es um deine Freundschaften? Welche besonderen Herausforderungen gab es? Und wie hast du dich im Großen und Ganzen in dieser Zeit gefühlt? Welche Gefühle, welches waren die vorherrschenden Gefühle in dieser Zeit? Was ist vielleicht im Außen geschehen? Vielleicht war im Außen gar nichts Gravierendes. Vielleicht gab es Trennungen, Umbrüche, Umzüge. Was hast du dir in dieser Zeit am allermeisten gewünscht? Was hast du gebraucht in dieser Zeit? Von wem hast du was gebraucht? Was waren deine größten Bedürfnisse in dieser Zeit? Vielleicht hast du selbst gerade ein Kind in diesem Alter. Wie erlebst du es? Welches Verhalten ist vielleicht neu dazugekommen? Was glaubst du, welche Bedürfnisse sich dahinter verbergen könnten? Und wie könntest du mit deinem Kind darüber sprechen, über das, was du jetzt hier vielleicht erfahren hast, über das, was in deinem Kind stattfindet? Was könntest du sagen, um diese innere Entwicklung, diese Reifung, die da gerade stattfindet, deinem Kind so zu erläutern, sodass es sich verstanden fühlt in seinem Prozess, sodass es Begriffe hat oder Worte findet für das, was es gerade selbst erlebt? Frage einmal, wie es sich in dieser Zeit fühlt, sodass es sich in dieser neuen Wahrnehmung erleben kann. Und auch hier, all diese Fragen müssen wir uns nicht sofort beantworten. Es genügt, wenn du sie wirken lässt Und die Antworten werden sich dir irgendwann auf ungewöhnlichem Wege vielleicht ergeben und sich offenbaren. In diesem Sinne, alles Liebe, eure Anna Beck.